Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, einen wunderschönen, sonnigen Morgen wünsche ich dir. Vielleicht kommt ja noch der sonnige guten Morgen.
Ja, mit Sonne ist ja nicht viel los. Ne?
Ab morgen soll es sonnig werden, kalt und sonnig.
Bei euch oder meinst du jetzt Deutschland?
Also ich kann ja nicht für Deutschland weit sprechen. Ich habe ja nur meine regionale Wettervorhersage
im Auge. Kannst du nicht für uns Deutschen sprechen?
Oh. Das darfst du jetzt so auch nicht betonen.
Hast du das mit der Sicherheitskonferenz mitgekriegt? Obwohl, komm, lass uns das Fass erst gar nicht aufmachen.
Um Gottes Willen, wir sind kein Politik-Podcast.
Wir haben unsere politischen Meinungen, das müssen wir ja auch sagen.
Ja, natürlich haben wir die.
Wir selbst sind ja auch politisch, ja. Wer ist nicht politisch, ja? Auch wenn du keine Meinung hast, hast du ja im Prinzip eine Meinung, ja. Also von daher,
ja.
Immer dieser, irgendwo ist man es ja doch, ja. Oder hat zumindest mal Sympathien,
ja.
So rum, für etwas. Von daher, das von sich irgendwie, ja, finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, man ist nicht irgendwo dann doch in gewisser Weise politisch, ja. Aber wir sind kein Politik-Podcast, klar, definitiv
nein.
Nicht.
Nein. Bin ich auch zu wenig und zu nicht tief genug im Thema, mich da vernünftig äußern zu können.
Muss man das heute sein?
Das wage ich
doch mal stark zu bezweifeln.
Es gibt Leute, die meinen, sie sind tief im Thema und äußern sich trotzdem. Und
genau,
ich bin der Meinung, ja. Ich bin nicht tief genug im Thema und halte mich deswegen zurück.
Selbst Leute in der Politik sind teilweise nicht tief genug im Thema drin und machen doch Politik, ja, also von daher.
Ja, das ist so. Ich habe.
Deswegen, also heute musst du eigentlich quasi in keinem Thema irgendwo drin sein, um deine Meinung zu haben, die vielleicht auch falsch ist, aber die trotzdem irgendwo. Deswegen,
das ist.
Wir sind am Zeitalter angekommen, ja, das.
Nur eine kleine witzige Anekdote zum Thema politische Äußerungen. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem Promi, der hat sich so etwas, ich will jetzt nicht sagen negativ zu den Grünen geäußert, aber so ein bisschen kritisch.
Ja, ist ja auch
ist ja alles legitim und das hat er auch alles sehr gut betont und auch mit Argumenten alles in Ordnung. Also das war alles sehr sachlich und auch alles vernünftig. Und dann hat er sich so ein bisschen pro CDU geäußert, war auch alles okay. Und der Podcast ist in einem Werbenetzwerk. Und dann kam mittendrin reingeschaltete und reingeschnittene automatisierte Podcast-Werbung für die Grünen. Das war lustig. Ich habe mich so amüsiert.
Das hätte ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Haben die auch Podcast-Werbung geschaltet? Vor allem mit welchem Netzwerk, dass sie dann automatisiert hier ausspielen? Das ist ja sehr interessant.
Wir haben ja in Deutschland einige Netzwerke, die das anbieten. Auch unser Hoster bietet automatisierte
Podcasts. Ja, aber auch aber dann Politikwahlspots.
Ja, die Grünen. So ein Jingle, ich glaube, wer hat denn den Jingle produziert, den Musikjingle? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, wir sind Helden. Judith Holofernes hat das Hintergrundstück gesungen, in Anführungsstrichen, und dann kommt Robert Habeck und erzählt da so ein paar griffige Thesen oder ein paar griffige Sätze.
Ja, da muss man auch sagen, es haben ja sehr viele Politiker, auch gerade jetzt, nicht nur jetzt, aber auch zum Wahlkampf hin, ja das Thema Podcast für sich oder das Medium Podcast ja auch für sich entdeckt. Egal, ob wirklich dann reines Audioformat oder auch YouTube-Formate, da sind ja einige Politiker links und rechts auf einmal aufgepoppt. Beziehungsweise hast du gesehen oder gehört, das war schon interessant zu sehen, ja.
Ja, und auch sehr überraschend, in welche Formate welche Formate denn Politiker reingehen, ne? Das ist sehr interessant.
Ja, vor allem auch die Kommentare dann teilweise wieder dazu, ja, so unter alle. Ach, das war früher auch besser.
Kommentare waren, es gab schon immer Kommentartrolle, also das gab es schon immer.
Ja, aber das, gerade dieses, oder ich sag mal, Kommentare und sich damit auseinandersetzen ist ja ein Thema. Dass du Trolle hast, ist auch ein Ding, das hatten wir auch schon immer. Aber diese teilweise doch sehr hasserfüllten Kommentare, die im Prinzip grundlos oder nicht dann auch zur Sache sind, sondern auf die Person oder die Partei in dem Fall dann abzielen und einfach nur, wie gesagt, voller Hass. Das sind halt so Sachen, die gab es früher in dem Ausmaß nicht.
Ja, ich finde es immer sehr generell, egal ob es politisch gesehen oder ja, auch
genau,
ob,
in diesem wenn Fall halt.
Wenn es dann persönlich wird, wenn es dann nicht um die Sache geht, wenn es dann nicht um die These geht, der derjenige gesagt hat, warum wird die Frau Ricarda Lang aufgrund ihrer körperlichen Fülle angegangen? Hat gar nichts mit ihrer Politik zu tun. Das hat gar nichts mit ihrer politischen Arbeit zu tun, mit ihren Thesen zu tun. Das ist rein persönlich, das ist beleidigend, diskreditierend, das hat gar nichts damit zu tun. Warum wird das getan? Es sind Trolle, Idioten. Das ist so. Ist meine Meinung.
Ja, vor allem, wenn du eigentlich, oder wenn es gerade auch Themen sind, die eigentlich zum Diskutieren einladen und dann packt, ist das Einzige, was dir halt einfällt, sowas.
Ja.
Das ist halt immer dann, sorry, aber dann.
Und da, ja.
Also mir geht's ja so, wenn mir jemand gegenüber so antwortet oder antworten würde, mein Gott, würde ich ignorieren. Ja, da macht's halt bitte die Menge und auch, wie gesagt, dann die Art und Weise, dass das jemanden dann irgendwo nicht kalt lässt, klar. Aber ich finde das immer auch sehr, oder ich finde, das sagt halt auch sehr viel über denjenigen aus, der dann halt nur noch das als Argument hat oder als Kommentar dann abzugeben hat, ja, finde ich das dann immer sehr interessant zu sehen. Also Personen kann ich dann auch meist nicht ernst nehmen, ja.
Ja, so ist es.
Ja.
Ich habe letztens einen Politik-Podcast gehört, ich will jetzt ja keine Namen nennen, aber ein renommierter Journalist sich dann dazu hinreißen lassen hat, den Herrn Merz als langen Lulatsch zu bezeichnen und den Herrn Scholz als kleinen giftigen Zwerg. Ja, das ist doch nicht, das kann man satirisch machen, wenn das ein Komödiant macht, ein Satiriker etc., dann passt das. Aber wenn ich das in einem ernsthaften Gespräch mittendrin unterbringe, das passt dann nicht nach meiner Meinung zum ernsthaften Journalismus. Es passt dann nicht in den Kontext hinein, finde ich.
Ja, wenn man halt sich auf so ein Niveau begeben muss, um irgendwo ein Gespräch zu führen oder Argumente zu bringen, ist es halt immer schade. Und eigentlich wirft es ein schlechtes Licht auf denjenigen, der halt das dann sagt, ja. Weil irgendwo fehlt ja argumentativ irgendwas.
Richtig. Ich meine, ja, okay, Friedrich Merz hat starke Ähnlichkeiten mit Mr. Burns von den Simpsons. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Ja, okay. Ja, aber wenn man in einer politischen Diskussion ist und sich, dann sind solche Äußerungen fehl am Platz, finde ich.
Ja, wenn man da wenigstens journalistisch irgendwie in einem Thema dann drin ist und vielleicht dann mal auf gerade so Internet- oder Kommentarverhalten dann mal eingehen will und dann auf diese Memes dann halt, wie gesagt, gerade diese Karikaturen mit Burns-Anspielungen etc. dazu halt eine Frage stellt, ist das ja okay.
Aber ja,
von sich aus den Vergleich dann zu ziehen oder das dann halt ist.
Ja, das ist jetzt schwierig. Ja auch nicht, man hat ja nur auf eine Ähnlichkeit hingewiesen. Es muss ja nicht eine Beleidigung, automatisch eine Beleidigung sein. Naja, egal. Gut, so viel dazu, so viel zum Politteil. Wir können nur immer wieder sagen, um das mit deinen Worten, zu sprechen, geht wählen.
Ja, ich würde auch nach wie vor sagen, wenn jemand Interesse daran hat, Wahl-O-Mat, Real-O-Mat, das sind eigentlich so Anlaufstellen, wo man mal sich durchklicken kann. Wie gesagt, je ehrlicher man die Fragen beantwortet, umso überraschend, oder was heißt überraschend, aber umso besser ist halt das Ergebnis, was rauskommen kann. Der Wahl-O-Mat, ja, Wahlprogramm, Real-O-Mat, ja, an dem Wahl- oder an den Abstimmungsverhalten während der letzten Regierungsperiode. Also von daher, das sind Plattformen, die man nutzen kann. Es gibt auch noch andere Plattformen, gerade diese, was momentan ja so propagiert wird, wobei ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil sich da am Wahlrecht ein bisschen was geändert hatte, ist ja die Plattform da mit der Zweitstimme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt genau. Aber die gibt ja auch an für deinen Wahlbezirk, wieso die erwarteten Ergebnisse sind und wo es eventuell Sinn macht, wie du deine Stimmen halt aufteilst. Mhm. Nicht, dass du deine Stimme halt verschenkst, in Anführungszeichen. Das sind alles so Plattformen, die man nutzen kann. Wie gesagt, die geben ja auch keine Wahlempfehlungen ab, sondern bringen dir oder machen es vielleicht nur transparenter, gerade Wahlomate, ja, mit allen Parteien, ja, das ist eigentlich, finde ich, immer ganz interessant, wenn du da wirklich alle Parteien einbeziehst, ja, wer dann auf einmal im Ranking irgendwie auftaucht. Das finde ich immer ganz spannend. Ja. Wurde ich dieses Jahr auch wieder überrascht.
Ich auch, ja.
Also nicht unbedingt von dem, was rauskam, sondern ja doch, ja, im Prinzip schon was rauskam, aber nicht unbedingt jetzt in der wie soll ich das jetzt sagen? Also es war nicht überraschend jetzt die ersten, sagen wir mal, 5 Parteien, die rauskamen, aber es war doch mit der Tierschutzpartei, ich sag's jetzt einfach mal, weil ich immer ja scherzhaft sage, wenn ihr Proteste wählen wollt, wählt die Tierschutzpartei, aber da war es für mich überraschend, wie weit oben mit dem, was halt für mich wichtig war in den Antworten, die ich gegeben habe, wie weit oben die Tierschutzpartei war. Und das ist doch mehr, als nur der Name dann halt sagt. Klar, wie jetzt die Chancen wieder insgesamt stehen, gerade bei der Bundestagswahl, ein ganz anderes Thema. Deswegen ist es halt auch wichtig, sich Gedanken zu machen. Klar, es ist schön, ich will so wählen, wie ich wählen will, aber würde es nicht wirklich Sinn eventuell machen, seine Stimme da abzugeben, wo sie nicht vielleicht in der Partei verschwindet, oder was heißt verschwindet, aber an eine Partei geht, die es vielleicht nicht über die 5%-Grenze schafft.
Ja. Das sehe ich genauso. Also dafür ist diese Wahl viel zu wichtig, um jetzt irgendwo der Tierschutzpartei die Stimme zu geben. Klingt jetzt, also klingt jetzt krass.
Wie gesagt, wenn alle die Tierschutzpartei wählen und die mit 20% rauskommt, ist es auch okay. Ja?
Ja.
Nur das ist ja wahrscheinlich eher weniger der Fall. Ja, aber auch das ist wieder keine Empfehlung von mir. Ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, eine von diesen unter den, wie gesagt, unter dem Sammelbegriff, ja, im Rest, ja, Resterampe im Prinzip, dann sollen sie da die Stimme von mir aus hin. Ja, das ist ja gar kein Thema. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Nur inwieweit macht es halt Sinn. Ja, das ist halt wieder eine Stimme mehr oder ein Prozentpunkt mehr in der Wahlbeteiligung. Nur geht die Stimme im Prinzip ja doch leider verloren.
So ist es. Und dafür ist die Wahl wirklich zu wichtig, um solche Spielchen zu machen.
Wenn man das auch bewusst machen will, okay.
Ja.
Wie gesagt, die Entscheidung obliegt ja jedem selbst. Ich würde halt nur mal anregen, zu überlegen, oder ich würde gerne Gedanken anstoßen, macht es gerade jetzt Sinn. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist ja jedem selbst überlassen.
So ist es, ja.
Ja. Deswegen, der Hauptaufruf ist im Prinzip, geht zur Wahl.
Ja.
Geht zur Wahl. Ich würde mich über eine sehr hohe Wahlbeteiligung einfach freuen. Und ich sage ja auch immer, wer nicht zur Wahl geht, sollte bitte auch nicht jammern über das Ergebnis.
Das ist richtig. Das ist richtig. Aber das
gejammert wird so oder so, egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht, es wird so oder so gejammert. Ja, es wird auch über die komplette nächste Legislaturperiode gejammert werden. Ja, egal wer dran ist. Ja, man sieht es ja jetzt auch gerade in Amerika. Gerade wer auch jammert. Ja, über das, was Trump gerade macht, sind ja auch sehr viele Trump-Wähler. Ja, da kannst du auch wieder nur sagen, man hätte es vorher wissen können. Gewählt wurde er trotzdem, jetzt muss man mit den Folgen halt leben. Klar kannst du jammern, aber sorry, ja, du hast gewählt. Ja. Und vor allem, du hast ja ihn gewählt.
Genau.
Jetzt über ihn jammern, meckern oder sagen, ich würde es nicht nochmal tun. Mein Gott, das ist Brexit all over again. Ja.
Und jetzt haben wir den Salat.
Das
ist nun mal so.
Jetzt haben wir auch einen Kreis wieder zu München geschlossen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Da muss ich aber auch sagen, Hut ab, ja, Oskar Pistorius, der hat mir da sehr aus dem Herzen gesprochen in seiner leicht improvisierten Rede. Jetzt machen wir es doch ein bisschen politisch. Auch wenn ich jetzt nicht so konform gehe mit der SPD in den letzten Monaten, da fand ich, hat er die richtigen Worte getroffen. Zumindest mal so relativ aus dem Stegreif raus. fand ich gut, dass er da auch Vance gegenüber da das so angesprochen hat. Man muss, wie gesagt, die nächsten Monate werden sehr spannend, gerade in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Staaten und Europa.
Ja.
Ich hoffe, das fängt sich alles wieder. Momentan sieht es ja leider nicht danach aus. Trump verkündet ja fast täglich irgendwelche Zölle, die er dann wieder erheben will. Und wie gut es ja dem amerikanischen Volk tut, ja, und wie viel Geld es in die amerikanischen Kassen spült. Ja, okay.
Ja. Naja.
Ich wüsste jetzt nicht, wo das Geld auf einmal herkommen soll, aber auch in Ordnung. Alle aus den Zöllen raus. Wie gesagt, aber das ist ja, das ist Trump-Mathematik. Das, ja. Gut, nee, aber.
Gut, jetzt aber, dazu. Jetzt streichen genug wir dazu. Aber wirklich das
machen,
Thema.
Machen oder? Wir mal, mir fällt jetzt gerade der Name von dem Podcast nicht ein, sonst hätte ich gesagt, machen wir den mal zu, aber nee, fangen wir mal an.
Fangen wir mal
genug
an.
Genug der Pre-Show.
Genug der Pre-Show, da hast du recht. Genau, ja, an. Tim Cook, der hat sich geäußert.
Oh ja, ja.
Er hat gesagt, nächste Woche wird ein neues Familienmitglied vorgestellt.
Genau.
Ja, gut, mein Gott, alle spekulieren, dass es das iPhone SE der vierten Generation sein wird. Im Prinzip schließe ich mich den Spekulationen an. Es liegt ja auf der Hand. Die Gerüchteküche hat es hergegeben. Es wäre jetzt überraschend, wenn jetzt was ganz anderes kommen würde. Das würde mich natürlich sehr überraschen. Weil es ist ja im Prinzip, naja doch, man könnte es auch so auslegen, dass es ein neues Familienmitglied ist. Aber man könnte es auch sagen, es ist ein Familienmitglied, was nur geupdatet wird. Weil das gibt es ja schon. Das Produkt an sich.
Es wird ja, ja nur geupdatet. Wobei, da gab es ja auch mal Gerüchte, dass man den Namen vielleicht ändert.
Ja.
Aber das glaube, wie gesagt, der ist eigentlich relativ gut etabliert. Es wäre dann schon die Frage, was wollten sie mehr machen als ein reines Produktupdate zum SE, dass sich dann auch eine Namensänderung im Prinzip vielleicht rechtfertigen würde. Aber ansonsten, ja, SE, da können wir, glaube ich, mit rechnen. Alle anderen Updates, die ja so eventuell anstehen, alle mit Prozessor-Upgrade zum Beispiel.
In iPad.
Oder, ja, das.
Standard-iPad.
Das wäre eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Teaser halt wert.
Ja, mein Gott. Also, ich habe ja immer noch so wirklich die Hoffnung, dass es wirklich was ganz anderes ist. Ne? Und kein iPhone Juhu. SE, sondern was ganz komplett Neues, was es noch gar nicht bei Apple gab. So vielleicht ein Home Hub oder ein Homepad. Das wäre ja ein komplett neues Familienmitglied. Wird jetzt nicht kommen, weil die Gerüchtelage geht gar nicht darauf hin, dass jetzt schon das Homepad kommt.
Also eine wirkliche Überraschung wäre ja auch mal wieder was.
Eben, weil ich kaue wirklich immer noch an dem Ausdruck neues Familienmitglied. Mhm. Weil das iPhone SE gibt es ja in der Form schon.
Mhm.
Nur halt wird es jetzt geupdatet, kriegt einen neuen Anstrich. Und hoffentlich auch einen neuen SoC, logischerweise. Naja, ich bin gespannt.
Ja, die Frage ist halt, wie viel hinten dran wird es sein?
Ja.
Ja. Aber
na gut.
Ja, müssen wir mal abwarten.
Am Mittwoch wissen wir mehr.
Genau.
So ist es. Es bringt jetzt auch
hier,
ja, bitte? Es bringt jetzt auch nichts großartig noch auf der Gerüchteküche herumzureiten oder in der Gerüchteküche herumzurühren. Bis Mittwoch können wir jetzt auch noch abwarten.
Ja, aber wie gesagt, ich würde jetzt mal mit nichts anderem groß rechnen.
Ja, wäre natürlich eine Überraschung, wenn jetzt wirklich was ganz Neues kommen würde.
Gut, ja, da würde ich ganz sicher dann freuen, wie ein Schnitzel oder
wie
so.
Wie ein Schnitzel, genau.
Ja. Aber sowas ganz Neues rechne ich eigentlich eher weniger mit.
Ja. So, dann gibt es.
Aber apropos Teaser, was ganz aus der Reihe
macht,
hast du den TM7 Teaser gesehen? Wobei Teaser finde ich jetzt eigentlich schon wieder unter, ja, weil klar, von Vorwerk direkt war es nur ein Teaser, aber die spielen das ja so dermaßen über alle Influencer aus.
Ja.
Jeder ist da drauf angesprungen. Du wirst ja totgeschlagen. Also, wer irgendwann mal nach irgendwas, was in diese Richtung geht, gesucht hat, wird ja momentan in seiner Timeline hier zugespielt mit irgendwelchen oder Content dazu. Das ist schon, du wirst ja regelrecht erschlagen, ne?
Naja, das ist ja auch ein Produkt, wo sich ein sehr großer Kosmos drumherum gebildet hat. Es gibt ja ganze Magazine, die sich mit dem
Das Third-Party-Angebot an Zubehör ist ja auch richtig groß. Ja.
Und
vor allem, wie gesagt, ein neues Produkt. Da will natürlich jeder, der irgendwie da was mit zu tun hat, natürlich auch entsprechend dabei sein.
Ja, ja, und ich wage jetzt mal zu behaupten, das ist das mittlerweile das umsatzstärkste Produkt von Vorwerk. Im Saugerbereich, also im Staubsaugerbereich, nehme ich die Marke immer weniger wahr. Da ist kaum noch was, was großartig beworben wird oder was durch meine Timeline gespült wird. Kaum noch irgendein Influencer, der sich da mit einem Vorwerk-Staubsauger hinstellt. Da ist die Wahrnehmung wirklich in bei mir fast auf null angekommen. Keiner ist natürlich auch nur meine persönliche Wahrnehmung, aber der Staubsaugermarkt, der wird ja derzeit von ganz anderen Marken beherrscht, wie Roborock zum Beispiel, Dreamy etc., die stark in dieser Kategorie zu Hause sind und die den Markt nach meiner Meinung dominieren. Also Vorwerk hat da stark die Führung abgegeben. Ja. Und im konventionellen Staubsaugerbereich ist Dyson halt immer noch sehr, sehr weit vorne. Im Roboterbereich nehme ich Dyson auch kaum wahr. Da haben sie auch sehr wenig Attraktives am Start, nach meiner Meinung. Aber im konventionellen Staubsaugerbereich ist Dyson immer noch sehr, sehr weit vorne. Auch wenn ich finde, dass diese Produkte teilweise etwas überteuert sind und ein bisschen stark gehypt sind, aber sie dominieren dort immer noch den Markt.
Ja.
Ist so. Ja. Gut, aber wie gesagt, TM7, ja, das muss halt Vorwerk groß ausspielen, weil es eine umsatzstarkes oder die umsatzstärkste Säule im Unternehmen ist, nach meiner Meinung. Ja, warum auch nicht? Obwohl es sehr viel gute Alternativen gibt, Marktbegleiter gibt.
Ja, das ist ja wie bei Dyson genauso. Also da sind ja gerade, als die mit den, wie heißen die aktuellen Modelle? Frag mich jetzt, ich bin da in dem Staubsauger-Thema nicht so tief drin. Aber da ist ja auch die letzten Jahre ein riesen Markt entstanden, die mit sehr ähnlichen Produkten einfach gekommen sind. Ja,
auf jeden
Fall. Und wie gesagt, das geht ja dem Thermomix nicht anders. Ja. Du hast mittlerweile einige Hersteller, und zwar auch renommierte Hersteller, die mit ähnlichen Produkten jetzt mittlerweile auf dem Markt sind, ja. Nicht irgendwie, dass du sagst, hier Ninja hat jetzt noch irgendwo was in diese Richtung. Nee, sondern du hast ja schon angesprochen, ja, oder unter anderem Kenwood ist ja auch mit drin im Thema.
Bosch.
Du hast ja einige Hersteller, die da wirklich auch mit Namen und mit Erfahrung Geräte jetzt im Markt haben, ja.
Ja, aber auch, wo du gerade sagtest, Ninja, wo diese ganze Heißluftgeschichte angefangen hat, diese ganze Heißluftfritteusengeschichte, da gab es zwei Marken, die damals nach meiner Meinung den Markt dominiert haben. Das war einmal Tefal und einmal Philips. Diese beiden Marken haben so großflächig damit angefangen. Meine erste HLF war eine Tefal. 2010 habe ich damit angefangen. So, und dann hat in meiner Wahrnehmung Stück für Stück den Markt Ninja für sich entdeckt. Und so der Platzhirsch ist Ninja in dem Bereich. Obwohl auch viele Funktionen einfach gar nicht dort existieren und so ein paar Sachen eigentlich auch dem Produkt fehlen. Also so ist Ninja eigentlich auch so ein überhyptes HLF-Produkt, finde ich. Also ist auch so eine Modemarke, die im HLF-Bereich, also Heißluftfritteusen-Bereich, vollkommen überbewertet ist oder in Teilen überbewertet ist.
Ja. Kann ich jetzt auch schlecht beurteilen, weil mir so der Überblick dazu fehlt. Aber wenn man mal guckt, wie groß das Sortiment mittlerweile bei denen geworden ist.
Ja, die haben das wahnsinnig.
Die decken ja mittlerweile fast alles ab. Ja,
Double Stack übereinander getürmte
Doppelfritteusen, sondern generell, ja.
Ja,
also Grill- und Backbereich, Eismaschinen.
Ja, ja. Jetzt haben sie ein neues Waffeleisen vorgestellt. Was, genau. Ja, das finde ich auch etwas skurril, das Waffeleisen. Du kannst da die Waffelmasse einfach reinkippen, so wie ich das gesehen habe. Fand ich auch irgendwie kurios. Und dann wie so ein Trichter schüttest du deine Waffelmasse rein und nach ein paar Minuten kannst du es dann aufklappen und deine Waffel rausnehmen. Ob das jetzt im Handling besser ist oder schlechter ist, weiß ich nicht. Er schließt sich jetzt für mich nicht so.
Ja.
Keine Ahnung.
Naja.
Wahrscheinlich ist es einfacher zu dosieren. Weil du genau weißt, wenn das Ding jetzt voll ist, dann passt nichts mehr rein. Keine Ahnung.
Ja, klar, wenn es voll ist, ist voll. Ja.
Nein, ja. Aber bei so einem konventionellen Waffeleisen hat man ja so manchmal das Problem. Ja,
ist nimmst du einen Löffel, anderthalb Löffel.
Ja, und wenn es zuklappst, dann läuft es dann rechts und links raus. Und das kann halt nicht passieren, wenn du das oben reinschüttest. Dann siehst du halt, wenn bis zur Markierung, bis es halt voll ist. Das wird ein Grund sein. Oder ein Argument sein, warum man das so entwickelt hat. Keine Ahnung.
Ja, könnte sein, ja.
Ja, okay. Jetzt haben wir auch wieder sind wir wieder stark in die Küchen-Gadget-Welt abgedriftet. Meine Fresse.
Ja, deswegen reicht jetzt auch mal kurz. Ich wollte eigentlich nur kurz den Teaser noch erwähnen, weil, wie gesagt, der wird ja hier aus allen Ecken, wird der mir gerade in alle Timelines gespült. Das ist schon.
Ja. Ja gut, die müssen ja Gas geben, Promotion-technisch.
Die müssen echt Gas geben. Ja.
Es muss ja halt auch Anreize geben, warum man upgraden will vom Vorgängermodell auf das neue Modell. Ja.
Ist, denke ich mal, jetzt wieder interessanter als bei den Modellen vorher.
Okay.
Ich würde jetzt für mich da nicht unbedingt Grund sehen, aber ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, okay, es gibt jetzt mehr Gründe zu einem Wechsel als, wie gesagt, bei den Wechseln vorher, aber auch da, das muss ja jeder für sich selbst, und du kriegst die Maschinen ja auch nicht geschenkt, ja.
Ja.
Aber es gibt einen guten Gebrauchtmarkt, das muss man auch sagen. Der dürfte, denke ich mal, jetzt mit diesem Wechsel auch wieder recht interessant werden, was jetzt Themen 5, Themen 6 betrifft. Da dürfte, denke ich mal, der Gebrauchtmarkt jetzt auch nochmal sehr interessant werden. Aber das ist auch die Frage, wie gut sind die ab April dann lieferbar? Weil hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen aktuell. Aber ich bin eh nicht im Markt für ein TM7, also von daher.
Nee, ich auch nicht.
Gut. So, dann machen wir mal weiter.
Genau. Eine kleine Neuigkeit zum Thema Leaks und die Auswirkungen und wie man sich dann letztendlich doch noch einigen kann oder außergerichtlich einigen kann. Diese Nachricht hatten wir in den letzten Tagen in der Apple-Welt stark lesen können oder darüber haben wir stark lesen können. Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter hat ja vor ein paar Jahren, in Anführungsstrichen vor ein paar Monaten, so ein paar Dinge geleakt. Es ging um die Vision Pro und es ging um die Journal-App. Letztendlich die Journal-App, das war jetzt kein so ein Riesen-Leak und das, was er rund um die Vision Pro geleakt hat, das war jetzt auch nicht so weltbewegend, sage ich jetzt mal. Aber es hat immerhin dazu gereicht, dass Apple eine Klage eingereicht hat. Und mittlerweile ist es so, dass es eine außergerichtliche Einigung gegeben hat. Und ich vermute mal, oder es vermuten auch alle Kollegen, dass es auch dazu gehört hat, dass zu der außergerichtlichen Einigung auch dass es Bestandteil gewesen ist, dass man recht öffentlichkeitswirksam ein Statement rausgehauen hat. Und ich vermute mal, wenn man sich dieses Wording genau anschaut, dass es auch von Apple formuliert gewesen ist, das Ganze. Weil er ist da sehr, er entschuldigt sich da, was er auch den Kollegen angetan hat und da auch etc. Also das ist eine sehr, sehr, sehr ausführliche Entschuldigung, die er da auf X abgelassen hat. Und letztendlich schreibt er auch noch, dass sich Leaking nicht lohnt etc. pp. Ja. Ich denke mal, das war alles dementsprechend, wie gesagt, Bestandteil der außergerichtlichen Einigung. Ja. Letztendlich fand ich es noch überraschend, dass die Klage sich nur auf 25.000 US-Dollar belaufen hat. Denn kann die Qualität der Leaks ja eigentlich nicht so groß oder kann die Qualität ja eigentlich nicht so groß gewesen sein. Das finde ich relativ wenig. Er hat ja nun...
Ja, im Land der unbegrenzten Klagemöglichkeiten, ne?
Ja, also, und er hat ja angeblich 10.000 digitale Dokumente transferiert und über Signal ans Wall Street Journal und auch an The Information transferiert, aber ich vermute mal, aufgrund des geringen Klagewerts hat er da nicht so hochkarätige Informationen rausbringen können. Naja. Okay. Ich glaube auch, aufgrund dessen hat sich Apple für diese außergerichtliche Einigung entschieden. Vermute ich mal.
Ja. Könnte sein, ja.
Also, da kann er eventuell froh sein, dass er mit einem blauen Auge davongekommen ist. Ob er jetzt woanders noch einen Posten bekommt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Schwierig. Weil ich möchte so jemanden nicht im Unternehmen haben, der woanders schon Sachen geleakt hat.
Ja, das ist dann immer schwierig, ja.
Ja. Ob er dann wirklich aus seinen Fehlern gelernt hat, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Naja. Gut. Nächstes Thema. Es geht nochmal um OLED-Displays. Da gibt es jetzt eine neue Information, aus der Lieferkette. Dass wir 2026 wohl die ersten MacBook Pros mit OLED-Display sehen werden. Das Problem ist halt, wir haben so viele Aussagen, was diese OLED-Geschichte anbelangt, speziell auch was die Datumsgeschichte anbelangt. Ja, eigentlich sollten wir ja schon Ende 2025, also Ende diesen Jahres, OLED-Geräte sehen oder die nächste Generation sehen von MacBook Pros mit OLED-Displays. Viele sagen auch erst 2027, 2026, alles.
Ja. Die Frage, die sich halt mir bei OLED immer stellt, ist, welche OLED-Technik ist es? Wir haben ja da verschiedene Bauweisen beim OLED.
Genau.
Weil die ein oder andere ist halt, gerade was Burn-in betrifft, leider immer noch anfällig. Klar, kannst du da viel machen, aber wenn du mal guckst, gerade im Pro-Bereich, bei den MacBook Pros, du hast halt viel Arbeit, wo du relativ viele, gerade mit Menüpaletten, mit den Werkzeugleisten etc., viel Inhalte hast, die halt statisch irgendwo fest am Bildschirm sind. Und das sind halt so Kandidaten, ja, gerade für dieses Burn-in. Wenn du mal guckst, wie die Software halt, klar, du kannst da softwaretechnisch auch viel machen. Du kannst gerade im Pixelbereich hier Shifting und so, ja, das kann man machen, ja, aber da ist halt die Frage, wie weit ist halt die Technik gerade halt für diese statischen Inhalte? Weil, wenn man sich halt die Nutzung und das Verhalten halt anguckt, ja, über den langen Zeitraum, besteht halt die Möglichkeit, ja, bei OLED-Displays.
Ja.
Und das ist halt die Frage, will man sich das dann wirklich antun? Ja.
Ja.
Beziehungsweise, wie ist das Problem gelöst? Wie gesagt, du kannst OS-Level was machen. Der Softwarehersteller könnte was machen. Ja. Beziehungsweise, vielleicht ist auch die Technik einfach dann, oder es wird entsprechende OLED-Technik verbaut, die vielleicht da nicht anfällig ist. Ja, das ist halt die Frage. Nur mir brennt das halt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Bei mir eigentlich mehr aus der Spielerecke dann wieder, ja, weil gerade im Gaming-Bereich OLED-Displays, das seit einiger Zeit auch so ein Thema sind, und da hört man es halt dann doch. Und vor allem sieht's ja in den Berichten dann immer mal wieder, ja, dass es bestimmte Modelle gibt, wo du einfach mit diesen Burn-ins kämpfen hast. Und das ist halt eine Sache, die mir dann einfach im Hinterkopf dann feststeckt. So nice die Bilder halt aussehen, beziehungsweise die Displays halt aussehen mit dem Content, die sie darstellen. Wenn ich das dann doch zum Arbeiten nutze, ist halt die Frage, ja, wie anfällig oder besteht das Risiko? Das ist wie beim Foldable, ja. Wie weit ist da die Technik oder wie anfällig ist er? Hätte ich das halt im Hinterkopf bei OLED-Displays. Und da wollen wir dann mal hoffen, dass das kein Thema ist.
Davon gehe ich dann aus, dass Apple das Ganze dann auch im Griff haben wird. Bei den iPads, die ja mittlerweile auch auf OLED basieren, da hat man ja auch nichts gehört.
Genau, in diese Richtung nichts gehört. Deswegen gibt das schon Hoffnung für die MacBook Pros. Aber da ist halt wieder die Frage, wie gesagt, Technik und Hersteller, wobei da ist ja anscheinend auch Samsung wieder im Gespräch.
Genau, also Samsung soll angeblich letztes Jahr im November, also 2024 im November, die ersten Testmuster geliefert haben. Gut, würde auch so grob dafür sprechen, dass das schon 2026 rauskommen könnte, das Ganze. Testgeräte, Testunits etc. Das klingt dann realistisch, wenn diese Information wirklich stimmt. Ne? Muss man halt schauen. Und 26 kann ja Anfang sein, Ende sein. Keine Ahnung.
Vor allem ist es gar nicht mal so lange hin. Ja, wir haben Mitte Februar.
Ja, ja.
Von daher 26, je nach, klar, wenn du davon ausgehst, dass es wahrscheinlich Herbst 26 sein wird, ist es noch eine Zeit lang. Aber das ist richtig, ja. Es klingt immer so weit weg, weil wir gerade erst noch in 24 waren.
Ja.
Aber der Februar ist im Prinzip schon gelaufen, ne?
Ja, ja, der ist fast rum.
Das erste Quartal ist fast rum, ja.
Ja, ja.
Ja, ich bin da ein bisschen großzügig. Aber
ja, ja.
Wie gesagt, für mich ist der Februar eigentlich schon fast gelaufen. Ja,
ja.
Und da ist das Quartal nicht mehr weit. Was mich auch wieder zu einem Scherz bringt, den ich immer im Januar mache. Ja, ich sage ja im Januar immer, bald ist Weihnachten.
Ja. Ja.
Und die Leute lachen, ja, und dann ruckzuck ist Weihnachten. Ja.
Mhm.
Das geht, also in unserem oder in meinem Alter geht das verdammt schnell. Ja.
So ist es. Gut, wo wir gerade beim Thema Displays waren, lass uns noch mal über die neuesten Gerüchte sprechen, wie es mit dem Nachfolger aussieht, wie es mit dem Nachfolger für das Studio-Display aussieht. Das ist ja auch schon ein bisschen überfällig, wenn man bedenkt, dass das Gerät 2022 auf den Markt gekommen ist. Und ich mich seitdem mit dem Gedanken trage, mir so ein Ding zu kaufen, ist das schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich auch noch ein bisschen warten.
Obwohl, darauf kommt es auch nicht mehr an.
Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, ja. Obwohl, wenn ich mir anschaue, was Ross Young gesagt hat, dass das Ding entweder 25, also das wäre ja okay, wenn dieses Jahr das Gerät noch kommen soll, oder vielleicht sogar 26, obwohl 26 sagt Mark Gurman. Mark Gurman pflichtet Ross Young bei und sagt, okay, das, was du da gesagt hast, das ist alles sehr valide, klingt auch sehr gut, bloß es kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern es soll 2026 kommen. Und da haben wir wieder das Problem, ja, wann denn 2026? Das kann ja im Januar 26 sein oder im Dezember 26. Da ist ja auch nochmal eine Riesenspanne. Aber da hat sich halt Gurman nicht richtig festlegen wollen oder können. Jedenfalls soll es dann einen 27-zölligen Nachfolger geben mit Mini-LED-Technologie. Die LEDs sollen von, da war er auch sehr genau und sehr exakt in seinen Aussagen, die LEDs sollen von Epistar kommen und das Panel soll wieder von LG kommen oder von LG kommen. Ja, was mich halt nur wundert, dass es wieder nur ein 27-Zoll-Gerät sein soll. Und ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Gerade wenn man nur mehr oder weniger ein Display im Sortiment hat. Man kann ja ein 27-Zoll-Gerät im Sortiment haben, aber man sollte eventuell auch was Größeres haben, jetzt abgesehen vom Pro-Display XDR, das viel zu teuer ist und auch schon überaltet ist von den Funktionen her. Aber so in der normalen Produktrange sollte man entweder zwei Modelle haben oder mindestens ein 30-Zoll-Gerät. Ich weiß nicht, 27, das ist nicht mehr zeitgemäß nach meiner Meinung.
Ja, 27 ist halt keine 28, ne?
Ja.
Ja, die Frage ist halt, klar kannst du sagen 32 Zoll oder wie gesagt 30, 32 Zoll wäre eigentlich so vielleicht eine aktuellere Displaygröße, was eigentlich auch gerade, die Frage ist halt wieder, wie sehen da 6K drauf aus? Wobei ich sage, 4K sieht auf denen eigentlich ganz nice aus, gerade mit den OLED-Monitoren macht das schon einen schlanken Fuß, ja, das sieht schon nice aus, 4K, 32 Zoll. Die Frage ist halt nur, würdest du jetzt zwei in der Größenordnung halt auf den Schreibtisch stellen wollen? Und wenn du mit Dual-Monitors arbeiten willst, sind, glaube ich, 27 oder 28 schon okay. Single-Monitor, klar, ja. Das ist ja auch gerade der Erfolg von diesen ganzen Ultrawide-Dingern.
Genau.
Für Single-Monitor ist es halt schon okay. Auch wie gesagt, die 32, ja. Es gibt Verrückte, die stellen sich 40 dahin. Ja, das sollen die machen, wie sie Lust haben. Aber gerade in dem Bereich Stuhlmonitor, und das ist doch immer noch eine sehr beliebte Monitorlösung, gerade im Arbeitsumfeld, machen, glaube ich, 27 oder 28 durchaus Zoll, durchaus Zoll.
Ja, durchaus Sinn. Ja, das mag sein, aber ich würde zu gern mal erfahren, wie viel Apple-Nutzer sich wirklich ein Studio-Display-Setup als Dual-Monitor-Setup hinstellen. Ich glaube.
Auch im professionellen Umfeld, denke ich mal, sind das gar nicht mal so wenige.
Ich glaube, ja. Also erstmal muss man feststellen, oder müssen wir erstmal herausfinden, wie viel Studio-Display-Kunden überhaupt da draußen unterwegs sind. Das ist ja auch jetzt nicht so ein Riesenanteil, befürchte ich. Da gibt es zwar einige, die das machen.
Sogar sehr wahrscheinlich, weil ich würde wahrscheinlich auch zu anderen Displays greifen.
Genau.
Die auch gerade vom Anschaffungswiderstand her interessanter sind.
Ja.
Gerade wenn es um zwei Stück geht, als jetzt das Studio, ja.
So ist es.
Also ich, andere wieder nicht, die wollen ja dann alles auch aus einer Hand oder so.
Ja, ich bin ja genauso aufgestellt, ich weiß. aber wie gesagt, der Anteil wird schon relativ gering sein und der Anteil deren, die sich dann zwei Geräte davon hinstellen, der wird noch geringer sein. Also ich weiß es nicht. Also ich finde 27 Zoll durchaus okay, wenn man noch weitere Optionen im Sortiment hat oder weitere Produkte im Sortiment hat, die durchaus größer sind. Ne? Also, ja. Keine Ahnung. Vielleicht wird es dann wieder ein 27 Zoll Gerät werden oder keine Ahnung was.
Hat man eigentlich noch mal was gehört zu diesem 6K von LG?
Nee, ich habe... Da werde ich nächste Woche noch mal
meinen. Weil der sollte ja, glaube ich, 32 haben, ne?
Der soll 32 haben. 6K, 32 Zoll, Thunderbolt 5, 122 Hertz. 120 Hertz. 120 Hertz.
Weil der macht ja zumindest mal auf dem Papier und auf den Promobildern, die man gesehen hat, schon einen sehr schlanken Fuß. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, wobei du hattest, glaube ich, das letzte Mal gesagt, der hat auch eine Kunststoffrückseite, ne?
Das ist das, was ich herausgefunden habe. Mhm. Also Vorderseite Aluminium, seitlicher Rahmen oder generell der Rahmen aus Aluminium, Standfuß aus Aluminium, Rückseite aus Kunststoff. Und das ist natürlich wieder ein Dealbreaker für mich.
Also ich hätte da jetzt kein Problem mit. Ich denke mal nur, der wird auch nicht gerade günstig werden. Ne? Also günstig in Anführungszeichen.
Allein ich schätze von den technischen mal,
Daten her wird er schon relativ.
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Ja, 6K. Mein Gott, Thunderbolt 5.
Ja, 32 Zoll.
Wenn ich mir anschaue, wie teuer Thunderbolt 5 Komponenten sind, also jetzt mal fernab von Displays, wie sie gerade noch diesen Vorsprung ausspielen, die ganzen Hersteller. Ja, denn dann wird das im Displaybereich nicht anders sein. Ja, so ist es. Gut, also müssen wir noch ein bisschen abwarten, was Apple uns da zeigen wird. Ja, lassen sie sich ja nun wirklich sehr, sehr viel Zeit. Auch das Pro-Display XDR, das ist ja noch älter. Das bekommt auch kein Update. Also es ist.
Sie haben keine Ressourcen, ne?
Ja. Und keine Ressourcen Partner, ist gut. Mit
denen sie das vielleicht mal vernünftig machen könnten. Ja.
Keine Ressourcen ist gut. Und dann lassen sich dazu hinreißen, so eine dusselige Invite-App da rauszubringen. Und dann frage ich mich auch, haben die nichts Besseres zu tun? Nee, was soll diese bescheidene App? Hast du dir die mal angeschaut?
Nee.
Ja. Und warum als Standalone-Version? Sowas hört nach meiner Meinung in den Kalender mit eingebaut oder dementsprechend noch mit in iMessage eingebaut, aber als Standalone-Version. Und dann musst du ja noch mindestens ein iCloud-Abo haben, also mindestens noch mal was in den Topf werfen, damit du überhaupt die App benutzen kannst. Das ist ja noch so ein Faktor, der dazu kommt. Also ich verstehe diese App nicht und ich verstehe auch nicht, warum gerade jetzt. Da gibt es doch wirklich größere Baustellen bei Apple. Sorry. Vielleicht waren es da nur die Praktikanten, die das Ding gemacht haben. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls so aus. Und um das Ding vollkommen nutzen zu können, müssen ja auch alle Teilnehmer, also um den vollen Funktionsumfang dieser App nutzen zu können, müssen ja auch alle Teilnehmer im Apple-Kosmos unterwegs sein. Kommt ja auch noch dazu. Das heißt, wenn ich so eine Party aufbaue, dann muss ich ja selektieren. Ich kann ja nur Leute einladen, die ein Apple-Produkt haben. wenn sie vollkommen und an dieser Funktionalität dieser App partizipieren wollen. Auch nicht schön. Ist ja auch ein bisschen ausgrenzend. Naja, gut. Sollen sie machen. Es gibt was Neues zum Thema faltbares iPhone. Angeblich hat sich Apple jetzt dazu entschieden, bei Lens Technology oder Lens Technology als Hauptlieferant zu nehmen für das Thema ultradünnes Glas. Da gibt es ja auch eine Marktbezeichnung, das nennt sich UTG, also Ultra Thin Glass. Und Lens Technology soll 70% der Aufträge erledigen. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob das wirklich dann für das faltbare iPhone sein wird, das Ganze, oder ob es vielleicht für ein anderes Produkt sein wird. iPad ist ja auch noch in der Diskussion, aber man geht halt davon aus, dass, wie gesagt, das für das erste faltbare iPhone sein soll, das Ganze. Und es ist eine Kooperation, Lens Technology produziert das Ganze und Corning liefert die Rohstoffe. Corning Glass ist ja nun ein renommierter Partner in dem Bereich. Und das erste faltbare iPhone soll dann wirklich Ende 2026 kommen, wenn man The Alec Glauben schenken mag. Und das ist schon eine relativ renommierte Publikation. Von daher könnte da ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Aber wie gesagt, es könnte ja auch genauso gut ein iPad sein, was faltbar ist. Es muss ja kein iPhone sein.
Alle, wenn es ein iPhone sein sollte, haben sie wahrscheinlich eins in diesem Haushalt verkauft. Also sehr wahrscheinlich.
Ach so, dann wirst du dann einsteigen in das faltbare Spiel, Gaming, also
es kommt jetzt in das faltbare an, was, Game. Okay. Es kommt jetzt darauf an, was dieses Jahr an iPhones kommt. Wenn, wir haben ja immer noch das iPhone Air, Slim, wie auch immer, ja, in der Gerüchteküche am Kochen. Es wäre halt die Frage, wenn ich da sehr angesprochen bin, würde ich vielleicht das. Ja, kommt halt davon an, ich mache das stark davon abhängig, wie es halt mich anspricht. Mhm. Ich bin ja noch auf dem 13er, ja, das ist ja, kommt jetzt langsam auch so ein bisschen ins Alter, ja, wo du dann, ich müsste noch nicht dieses Jahr, aber wie gesagt, wenn das Gerät mich anspricht, warum nicht? Ja, das 13er ist jetzt so weit in die Jahre gekommen, da könnte ich ein neues dann schon irgendwie mal gebrauchen. Die Frage ist halt, das Kamerasystem dürfte nicht schlechter werden bei dem dünnen. Mhm. Besser nehme ich gerne mit. Gleiches Niveau wäre auch noch in Ordnung. Dann ist halt, wie gesagt, die Frage eher Batterielaufzeit und vor allem, wie sehr würde der Kamerabump auftragen. Das, wie gesagt, das Ding muss mich halt ansprechen. Dann könnte ich vielleicht, oder würde ich mir vielleicht dieses Jahr ein neues iPhone kaufen. Ansonsten.
Du warst jetzt bei dem dünnen Gerät, aber wir hatten ja über das Faltbare gesprochen gerade. Das meine ich.
Ich sage, das kommt ja nächstes Jahr.
Angeblich nächstes Jahr.
Gehen wir mal davon aus, es käme nächstes Jahr. Wenn ich mir dieses Jahr, wie gesagt, dieses kaufen würde, weil es mich so anspricht, wäre ich nächstes Jahr nicht im Markt für ein Faltbares.
Ja, klar.
Alleine schon wegen, ich sehe es nicht ein, jedes Mal so viel Geld für ein Telefon auszugeben. Egal wie verlockend das wäre, würde ich dann das Faltbare wahrscheinlich eher aussetzen. Wenn mich dieses Jahr kein iPhone anspricht und es muss irgendwie schon was anderes sein als jetzt ein normales iPhone-Upgrade. Entweder muss die Kamera top sein, wie gesagt, das Dünne oder etwas Faltbares, das wäre ganz nett. Wenn dieses Jahr mich nichts anspricht, würde ich aussetzen und dann wäre ich definitiv nächstes Jahr im Markt für ein neues iPhone. Dann wird es wirklich Zeit. Und wenn dann ein Faltbares kommt und das von den technischen Daten her passt, vor allem dann halt Gehäuseform und Dicke, bin ich direkt dabei. Mhm. Da spielt der Preis dann auch eher eine zweite Rolle. Zweite Geige, untergeordnete Rolle, so. Dann würde ich eher zu dem Faltbaren greifen als zu was anderem aus dem Angebot von Apple. Aber das ist halt die Frage, wie geht's dieses Jahr aus?
Klar, das ist die Frage. Und ich meine, man kann ja davon ausgehen, dass dieses Jahr so ein Slim oder so ein Air rauskommen wird. Also
wenn
die Gerüchte,
stimmt,
die überschlagen sich ja aus allen Richtungen. Ja. Ne, also das klingt ja schon relativ valide mittlerweile und die Gerüchte verdichten sich ja immer mehr und die werden auch immer präziser. Selbst Samsung hat ja angekündigt diesbezüglich und das machen die ja auch nicht ohne Grund. Also von daher wird da schon irgendwas dran sein, dass dieses Jahr noch was Dünnes kommen wird, zusätzlich zum normalen Portfolio.
Ja. Und wenn das passt, wäre ich wahrscheinlich dabei.
Ja.
Und dann, wie gesagt, fällt das, wenn dann nächstes Jahr das kommen sollte, das Faltbare, wäre ich da eh raus.
Ja, ja, klar. Also für mich ist der Preis entscheidend bei der ganzen Geschichte beim Faltbaren. Da muss ich ganz ehrlich sein, wenn es eine gewisse Grenze überschreitet, dann bin ich raus. Also alles, was, also ich sag mal so großzügig, alles, was über 2000 Euro ist, das ist dann bei mir raus. Das ist dann für mich nicht mehr tragbar. Das kann ich irgendwie nicht mehr für mich verantworten.
Ja klar, irgendwann hast du eine gewisse Grenze erreicht, die dann einfach nur noch wehtut, ja, die du auch nicht mehr rechtfertigen kannst. Aber wenn wir mal uns, denke ich, so an der Galaxy Serie da orientieren, sind wir gut aufgehoben, und die liegen ja leicht, oder was leicht, aber die liegen ja drunter.
Ja, ja.
Selbst wenn du da ein bisschen was draufrechnest für Apple noch, müssten wir unter den 2 liegen. Klar, tut weh, aber es ist halt die Frage, was kriegst du halt fürs Geld?
Und dann ist ja immer noch so der Gedanke im Hinterkopf, komme ich da wirklich mit klar im Alltag oder ist es wirklich das Produkt, was für mich das richtige Produkt ist? Das weiß ich ja dann auch noch nicht. Also ist ja auch so eine Gefahr, ja, nach dem Motto, ist nichts für mich, habe jetzt ein faltbares iPhone gekauft, aber passt nicht in meinen Workflow rein. Ja, das wäre dann teures Lehrgeld. Auch wenn man es wieder weiterverkaufen kann, aber man macht ja trotzdem Abstriche beim Wiederverkauf.
Die Frage ist bei einem faltbaren iPhone für mich, wie gesagt, eigentlich die mit der Praktikabilität im Alltag, sprich einfach, ist es von den Ausmaßen so und vom Gewicht her, dass ich das wirklich wie mein aktuelles iPhone ständig in der Hosentasche haben kann.
Mhm.
Und da kommt es halt viel auf Dicke und Gewicht einfach drauf an. Und wenn das passt, was sollte da dran nicht praktikabel sein? Ob ich das jetzt, oder wie oft ich das im aufgefallenen Dings dann nutze und ist das dann den Mehrpreis zu einem normalen iPhone wert, ist wieder die andere Frage. Aber das kriegst du ja erst mit, wenn du es hast.
Ja, ja, eben. Ja.
Und da würde ich aber eher sagen, das könnte wahrscheinlich dann ein iPad für mich ersetzen.
Mhm.
Und spätestens dann, wenn ich auf der Couch sitze oder im Bett, hast du da wieder ein Plus gewonnen, weil du hast dein iPhone, du klappst es auf und hast dein iPad. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein starkes Plus eher in die Richtung von dem Gerät. Weil für mich wäre es gleichzeitig ein neues iPad.
Also zumindest in der Mini-Größe, also in der Kategorie der iPad-Minis würde man dann unterwegs sein, ja.
Ja. Ja. Und das ist wieder ein Punkt, den ich für mich auf jeden Fall halt sehe und den Preis dann in gewisser Weise auch schon wieder relativiert. Aber da ist, wie gesagt, wirklich sehr stark abhängig davon, wie dick wird das Teil und wie schwer.
Das
beziehungsweise
ist richtig,
wie gut wird die Akkulaufzeit.
Entscheidend, gerade beim iPhone.
Das ist genau. Ja. Gerade wenn du es dann halt als iPad nutzt oder im aufgeklappten Zustand als iPhone dann nutzt. Wie lange wäre dann da die Akkulaufzeit? Wenn ich zu Hause bin, auch wieder weniger das Thema. Nur halt, das ist ja halt das Gesamtpaket wieder die Frage. Ja, wobei die Diskussion hat sich erledigt. Wie gesagt, wenn ich mir dieses Jahr, wenn das Slim so geil sein sollte, oder egal wie es heißt, ja, wenn das so geil sein sollte, dass ich sage, okay, das will ich haben.
Mhm.
Weil dann bin ich definitiv nächstes Jahr nicht im Markt, auch nicht für ein Foldable.
Nee, weil jedes Jahr neues iPhone, das ist beim besten Willen bei mir nicht drin. Das will ich auch gar nicht.
Das Drinsein ist nicht mal unbedingt so, dass ich sehe es nicht ein.
Ja.
Jedes Jahr so viel Geld auszugeben, das ist es. Weil aktuell, ich habe so viel Geld gespart. Wie gesagt, das ist ja das 13er. Ich spare ja im Prinzip jedes Jahr auf das nächste iPhone. Ich habe da ja ein bisschen was angesammelt. Ja, okay, da kommen auch, da wird auch mal wieder was abgezweigt und dann wird was anderes noch. Okay, klar, aber trotzdem kumuliert sich das ja. Ja, das wird ja mehr.
Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Wenn du jetzt jedes Jahr auf den neuen Mac Mini gespart hättest, dann müsstest du jetzt einen Großrechner kaufen können.
Ja, das habe ich ja auch.
Dann müsstest du jetzt ja einen Mac Pro kaufen können, meine Güte.
Ich könnte mir definitiv ein MacBook Pro leisten. Was ich aber auch wieder nicht, ich könnte mir auch ein iPad Pro leisten. Ich sehe es halt nur nicht ein von dem, was ich es halt nutzen würde. Ich bin auch von dem Mini Pro Gedanken mittlerweile weg. Wenn es ein Mini wird, werde ich mir wahrscheinlich einen Standard Mini kaufen, weil der von der Leistung her ist das voll.
Das sage ich ja halt schon die ganze Zeit. Das habe ich dir schon vom ersten Tag an gesagt, wo der erste Mac Mini M1 rausgekommen ist, habe ich gesagt.
Ja, wobei ich dann wieder gesagt, ja, wenn du den aber wieder 10 Jahre nutzt.
Ja, ich habe immer nur gesagt, nimm mehr Arbeitsspeicher. Das habe ich immer gesagt. Da stehe ich auch zu.
Deswegen, das wäre jetzt nicht das Problem, dass ich nicht das Geld unbedingt dafür hätte. Ich sehe es halt.
Ja, klar.
Mir tut es halt mehr weh, das Geld auszugeben.
Ja.
Wenn ich halt hier noch die Technik habe, die halt einfach funktioniert und ihren Job macht. Ich bin halt mittlerweile in diesem Alter angekommen, dass wenn ich was Funktionierendes habe, das für mich nicht gerechtfertigt kriege, wieder was anderes zu kaufen.
Ja, obwohl, wenn du neue Apps oder neue Programme installieren willst, setzen ja teilweise auch schon viele Apps eine aktuelle
Betriebssystemversion voraus. Ja, alleine Chrome Mac-Ad. Alleine Chrome Mac-Ad.
Ja, also das ist jetzt schon.
Du bist auf einer US-Version unterwegs. Hallo, Freund. Ja, es wird Zeit zum Upgrade.
Ja.
Wie gesagt, also das kriege ich ja schon auch mit anderen Programmen. Ja, kriege ich ja auch schon wieder gesagt, hier, wenn du die neueste Version nutzen willst, dann brauchen wir mindestens mal Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
Ja,
aber ich mit dem, was ich drauf habe, kann ich ja trotzdem noch arbeiten.
Ja, ist schon trotzdem.
Ich muss auf neue Features verzichten, gar kein Thema, aber ich kann ja trotzdem mit dem, was ich habe, noch genau dieselbe Arbeit tun wie vorher.
Ja, gut. Mit der Argumentation könnten ja viele noch mit Windows 98 unterwegs sein und ihre Textverarbeitung erledigen.
Also, sehr viele würden wahrscheinlich auch gerne über die Grenze und über das, was jetzt Microsoft aufzwingt, in Anführungszeichen, noch mit Windows 10 beziehungsweise 8 oder 7 arbeiten. Ja.
Ja, ich kenne Leute, die immer noch dem Windows XP hinterher trauern. Gibt's auch noch, ja.
Ja, 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 ja.
Ja, das ist so. Ich trauere von der Systemstabilität eher immer noch Windows NT 4.0 hinterher.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Nicht von der, vom Feature-Set, aber
2000.
Ja, 2000 war auch noch sehr stabil, aber Windows NT 4.0 war super stable. Das Feature-Set, okay, das kannst du heute nicht mehr verantworten. Klar, die Zeit ist weitergegangen, keine Frage, oder die Zeiten haben sich geändert. Aber ich rede halt von der Systemstabilität her. Und das Ding war rock solid. Ja, das ist so. So ein System vom Stabilitätsfaktor her gab es danach kaum noch von Microsoft. Windows 2000 war auch stabil, aber nicht so stabil wie Windows NT 4.0.
Aber um jetzt wieder den Weg zurück zum iPhone zu finden, ich kann dir einen Sale bei einem Foldable direkt sagen, ja, wenn das Ding, wenn das Apple Foldable wie das Flip wird, so schnell kannst du nicht gucken, hat meine Frau den Bestellknopf gedrückt.
Ja, wenn es so wird, das ist ja die Frage.
Das Flip wäre der Formfaktor für meine Frau. Die ist von dem Flip sehr angetan.
Ja, das kommt überhaupt bei den Frauen sehr gut an, dieses Gerät.
Also ich finde es ja auch nicht schlecht.
Ja,
aber es ist, wie gesagt, auch da, das ist mir einfach zu dick. Ja. Aber ich finde es jetzt so auch nicht schlecht. Und jetzt, ja, eben hat schon wieder Bauchschmerzen, wie gesagt, das Frauending, ja, weil Frauenauto, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Für mich gibt es das ja im Prinzip eigentlich nicht. Ja. Aber ja, wenn das Ding halt mehr Frauen anspricht, okay. Ja, manche mögen sagen, weil es die Damen wahrscheinlich eher an den Schminkspiegel erinnert.
Oh, das ist ja auch schon wieder
ziemlich böse. Ja. Ja, das ist auch so ein schlechter Vergleich, meiner Meinung nach. Aber das hörst du ja auch ab und zu mal. Aber das Ding in dem Formfaktor wie das Flip, wäre meine Frau sofort dabei.
Direkt. Das höre ich sehr oft, dass das sehr gut bei den Damen ankommt. Und ich sehe auch sehr viel Flip-Geräte in der Damenwelt, ganz klar. Also wenn ich Flip-Geräte sehe, dann haben es meistens Damen.
Also ich habe das Flippen der freien Wildbahn noch gar nicht gesehen.
Oh, ganz viel. Ganz viel.
Fold schon gesehen. Regelmäßig, ja.
Fold weniger, aber wenn ich was sehe, sehe ich ganz viele Flippgeräte.
Ja, siehst du mal. Ja? Bei mir ist es andersrum, ja.
Und das meistens bei den Damen. Auch nicht bei den ganz Jungen, also so mittleres Alter, sage ich jetzt mal. Da sind die Flippgeräte sehr
oft. Ich frage jetzt nicht und ich will auch keine Antwort, weil ich es jetzt trotzdem frage. Ja, mittleres Alter, wo fängt die dann ja, das schon wieder an? Aber ich brauche es nicht beantworten.
Das verschiebt sich ja auch. Ich sag mal so zwischen 40 und 50.
Nein, lass es.
Mein Gott.
Keine, da, nee.
Definiert ja auch jeder anders.
So, okay.
Ja.
Schluss aus.
Wir lassen heute keine Fettnäpfchen aus.
Ja, genau.
Mein Gott. Okay, also fassen wir zusammen. Vielleicht sehen wir Ende 2026 ein faltbares iPhone, vielleicht aber auch nur ein faltbares iPad. Keine Ahnung. Und ich glaube, es liegt doch ganz stark daran, wie sich der Markt entwickeln wird. Wenn der jetzt ganz stark einbrechen wird und da jetzt nichts mehr passiert, ich denke, dann wird Apple nochmal die Pläne kurzfristig ändern. Vermute ich. Okay.
Welcher Markt soll denn da einbrechen?
Ne, der Markt der faltbaren Phones. Geht ja schon, ist ja schon rückläufig. Und die Prognosen sind ja jetzt nicht gerade so gut, was wir in der Vergangenheit lesen konnten von den Marktanalysten. Naja.
Ja.
Okay. Wir müssen es aussitzen. Gut, dann lass uns noch mal ganz kurz über das Homepad sprechen oder über den Home Hub, wie das Ding auch heißen wird. Ich habe ja schon fantasiert, dass vielleicht dieses Produkt am Mittwoch vorgestellt wird und vielleicht das Produkt das neue Familienmitglied sein wird. Mhm. Das glaubt Mark Gurman aber nicht, weil er geht davon aus, dass es da massive Verschiebungen im Zeitplan geben wird. Er sagt entweder frühestens April. Das könnte ja aber trotzdem auch für eine Präsentation am Mittwoch sprechen. Es kann ja präsentiert werden und erst ab April im Handel verfügbar sein. Könnte ja auch passieren. Wenn er sagt, frühestens April, okay, morgen am Mittwoch wird es präsentiert.
Wenn es in April wäre, eventuell ja.
Ja. Hm.
Ja.
Aber möglicherweise auch erst im Herbst. Und das liegt daran, dass das Home OS oder das Home OS abhängig ist von iOS und dass es App-Intents-Funktionen benötigt, die wohl erst frühestens, wie gesagt, das spricht dann für April, in iOS 18.4 zur Verfügung stehen oder schlimmstenfalls dann in iOS 19, was dann wiederum für den Herbst sprechen würde. Okay, schauen wir mal. Ich bin überhaupt gespannt, wie Sie das Gerät positionieren wollen, was das Gerät dann wirklich final können wird. Es gibt ja ganz viele Gerüchte, die haben ja auch alle schon durchgekaut. Aber ich bin auf dieses Gerät sehr, sehr gespannt und das meiste oder die meiste Spannung liegt bei mir auf den Preis. Das ist der Knackpunkt. Wo soll das Gerät preislich positioniert werden?
Ja, und vor allem, wie wollen sie das halt von der Anwendung und von der Integration halt rechtfertigen, ja? Weil was kann ich damit machen, was ich nicht mit einem iPad oder mit einem iPhone machen kann?
Im Prinzip ja. Und ich sage ja,
Frage, der Nutzen oder die Positionierung von diesem Ding ist halt mit ausschlaggebend. Ja.
Und ich finde ja den Weg, den Google geht mit dem Nest Hub, dass man eine Docking Station hat, wo man dann das Tablet draufstellt und wo sich das Tablet dann in ein Smart Home Center verwandelt oder eine Smart Home Steuerzentrale, viel interessanter. Und das würde ich auch besser finden, wenn Apple diesen Weg einschlagen würde. Einfach eine Docking Station hinstellen, wo man dann meinetwegen sämtliche verfügbaren iPads connecten kann und die sich dann wahlweise oder besser gesagt, wenn sich das Gerät dann connected mit der Docking Station in ein Smart Home Center oder ein Smart Home Control Center verwandelt. Das wäre der cleverere Weg. Weil iPads sind schon mal vorhanden und eventuell würden dann auch Anreize geschaffen, neue iPads dazu zu kaufen. Standard-iPad, ein iPad Mini etc. Aber wahrscheinlich will Apple nicht nochmal vorhandene Infrastruktur weiterverwerten oder dass sie weiterverwertet werden können, sondern sie wollen einfach neue Produkte verkaufen. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund der ganzen Geschichte. Warum iPads weiterverwerten, wenn man eine ganz neue Produktkategorie oder ein ganz neues Produkt verkaufen kann? Ja. Das ist ja auch der Grund, warum macOS nicht auf den iPads läuft. Weil sie gerne beide Produkte verkaufen, MacBooks und iPads. Ist so. Ja. So eine eierlegende Wollmilchsau, das ist nicht das, was Apple möchte. Apple will Produkte verkaufen. Und das tut man nicht, indem man Multifunktionsgeräte an den Markt bringt. Naja.
Hier, bei dem Nest Hub ist aber doch das Tablet bzw. Display mit dabei, oder? Ist das nur die Station plus Tablet extra? Nee, oder? Das ist ein Paket, ne?
Ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich nur mit den Funktionen aus. Ich weiß aber nicht, inwiefern das angeboten wird und ob man das auch separat kaufen kann. Ich glaube, das ist ein Paket und das bekommst du nicht separat, vermute ich. Das ist aber jetzt nur Halbwissen.
Weil ich habe nämlich eben mal kurz geguckt, weil ich finde den Preis ja auch schon wieder. Was kann das? Nee, das muss ich mir mal in Ruhe angucken, weil das kriegst du doch schon für 100 Euro, das Ding.
Aber dann bestimmt ohne Tablet dazu.
Nee, das muss mit sein.
Dann würde ich mir das auch kaufen, obwohl ich nicht im Google-Kosmos unterwegs bin.
Ja, das muss ich mir nachher mal in Ruhe
angucken. Nein, also das wird ohne Tablet sein. Aber ich gebe zu, ich bin nur mit den Funktionen vertraut, aber nicht mit der
technische Daten. Lass
mich mit den Preisen.
Abmessung, Farben, 7 Zoll Touchscreen.
Das ist dann wahrscheinlich nicht die abnehmbare Version, die du da gerade schaust. Es gibt nämlich auch eine gedockte Version.
Ja, deswegen, ich muss mir das mal in der Ruhe angucken.
Es gibt da verschiedene Ausprägungen von der ganzen Geschichte. Ja.
Ah, okay, ist das nicht abnehmbar vielleicht? Ja, da.
Ja, aber es gibt eine abnehmbare Version, wo du dann...
Weil ich habe jetzt nur hier Nest Hub 2. Generation. Ich muss mir die Seite nachher mal in Ruhe angucken.
Ja. Also ich bin da raus, weil es halt nicht mein Ökosystem ist.
Ja, genau, deswegen ich nehme ich auch.
Ja, ich gebe es ja zu. Aber wie gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, eine Dockingstation zu haben, wo man dann das Tablet von der Dockingstation runternimmt. Oh, und nice. Das wird bestimmt teurer sein als 100 Euro. Weil dann würde ich mir das Ding sofort shoppen, wenn es so günstig wäre.
Ja.
Gut. Kommen wir zu einem Trend oder einer Trendwende. In der Vergangenheit haben wir immer wieder gelesen, dass die iPhone-Upgrades oder die Zyklen viel, viel länger geworden sind, dass immer wieder später die Kunden upgraden, etc. pp. Und jetzt gibt es eine neue Analyse von Consumer Intelligence Research Partners. Die haben herausgefunden, dass die Update-Zyklen jetzt immer wieder kleiner werden, also dass die Leute immer wieder schneller oder immer schneller ihre Geräte updaten, dass sich da eine Trendwende entwickelt hat. Und das liegt wohl daran, wenn man der Analyse Glauben schenken mag, dass die neuen Funktionen sehr, sehr reizvoll geworden sind in der letzten Zeit. Und ein weiterer großer Punkt, gerade in den Staaten, Apple Intelligence ist wohl ein großer Reizfaktor, okay, eine große Update-Motivation. Gut. Klar, in den Staaten gibt es das jetzt ja auch schon etwas länger. Bei uns kommt es ja erst im April. Und deswegen beziehen sich die Analysedaten logischerweise auch nur auf die USA. Also, ich weiß es nicht, ob die letzten iPhones jetzt so viel Upgrades bekommen haben oder neue Funktionen bekommen haben, die das Ganze wirklich so attraktiv machen. Also,
ja, es wurde ja viel, was heißt gemeckert, aber es wurde ja, die Berichterstattung über den Kamerabutton war jetzt nicht so teilweise positiv, ja, wie man sich das vielleicht gedacht hatte.
Ja, davor gab es den Action-Button.
Gab's, genau. Apple Intelligence war ja auch so ein Thema, ja, wo einige gesagt haben, hier mit dem ganzen AI-Kram auf dem Telefon bin ich jetzt nicht so angetan davon, ja, ich behalte erstmal meinen 14er, beziehungsweise das Nicht-Pro, ja, etc. Anscheinend ist dann doch das, was draußen am Markt der einzelne Käufer dann wirklich tut, was anderes als das, was man wieder oft in der Presse gelesen hat, ja. Würde mich freuen, ja, weil gute iPhone-Verkaufszahlen, ja, ist auch schön für Apple. Wir wissen, wie groß der Anteil der iPhones am Umsatz, ja, und auch gerade am Gewinn von Apple sind.
Ja, klar.
Von daher, wenn die Verkaufszahlen wieder besser werden können, beziehungsweise zumindest mal stabil bleiben, umso besser für Apple. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch nicht,
ja,
nein.
Gerade weil ja generell im Smartphone-Markt immer so die Rede davon ist, ja, wir haben nur noch so kleine Updates und die Gründe zum Wechsel werden eigentlich immer kleiner. Oder es sind immer weniger Gründe da, jedes Jahr halt wirklich dann auch einen Wechsel zu, oder einen Neukauf zu machen. Wobei Samsung auch gesagt hat, ihre ganzen AI-Features, auch gerade mit dem 25er, kommen sehr gut an, ja, werden gut angenommen. Die Zugriffe sind entsprechend hoch und vor allem auch angeblich die Verkaufszahlen von dem 25er wären ordentlich, ja. Vielleicht ist wirklich was dran, ja, gerade was dieses ganze AI-Kram betrifft, ja.
Obwohl die Funktionen ja auch noch im 24er zur Verfügung stehen. Hm. Ne? Du hast ja eine Abwärtskompatibilität.
Ja. Sie sagen, die Nutzungszahlen bzw. die Zugriffe, ja, und das Nutzen der Funktionen wäre sehr gut, ja. Von daher, wie gesagt, vielleicht ist man da oder bin ich da auch von was Falschem ausgegangen, ja. Weil
ja.
Für mich ist es jetzt kein Totschlagargument, AI. Ich bin jetzt auch nicht abgeneigt, aber für mich ist es jetzt, wie gesagt, kein Upgrade-Argument unbedingt. Aber wie gesagt, gerade auch in der Presse war viel, oder hast du oft was gelesen davon, dass man da eher vorsichtig rangeht an das Thema. Und man es Apple eher zutraut als anderen zum Beispiel. Gerade das ganze Thema Privatsphäre etc.
Ja. Obwohl, wenn man sich Apple Intelligence zurzeit anschaut,
ja.
Sind sie defizitär unterwegs gegenüber jetzt Gemini oder Marktbegleitern. Muss man fairerweise
dazu sagen. Ja, auch Samsung gegenüber einfach.
Ja, ja, klar. Da sind sie wirklich, oder da ist Samsung wirklich eine Nasenlänge voraus. Und das ist jetzt keine normale Nasenlänge, das ist schon eine Mike Krüger Nasenlänge, sagen wir es mal so.
Das ist eine super Nasenlänge.
Das ist vielleicht sogar zwei super Nasen und vielleicht haben sie auch sogar super getankt.
Ich wusste, dass das kommt.
Das kann auch sein.
Keine Ahnung. Dass das kommt, ja.
Ja. Also von daher finde ich diese Analyse sehr bemerkenswert. Aber wahrscheinlich ist es ja auch ein Mix aus vielen Dingen. Kamera-Button, Action-Button, Apple Intelligence, whatever. Also da wird vieles mit hineinspielen, die das für den Kunden dann interessant gemacht haben, abzudaten. Also dieser Mix aus den Funktionen. Also der Kamera-Button, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Nice, aber ja, würde mich jetzt nicht dazu bringen, jetzt ein neues Gerät zu kaufen. Ganz ehrlich. Ja. Naja, gut. Dann sind wir fast schon durch.
Ja, bisschen was haben wir noch.
Ist ja heute ganz kurze Sendung. Naja, gut, wir sind ja noch nicht am Ende.
Ja, einmal das und so kurz ist es auch.
Ja, ich habe noch ein Gadget und wir haben jetzt noch ein kleines Storage-Thema. Eines meiner Leib- und Magen-Themen. Backplace sollte man eigentlich kennen, ist ein Backup-Dienst in der Wolke. Und die haben einen mal wieder den jährlichen Jahresbericht rausgehauen, logischerweise für das Jahr 2024. Und da gibt es eine Auswertung über die Zuverlässigkeit ihrer verbauten Festplatten. Bedeutet, sie haben exemplarisch 300.000 Platten ausgewertet, die sie in ihrer Serverinfrastruktur untergebracht haben und haben geschaut, welche Festplatten laufen am zuverlässigsten. Wo ist die Ausfallrate am geringsten? Und ich bin sehr erstaunt gewesen, wo ich das gelesen habe. Der erste Punkt, der mich so ein bisschen erstaunt hat, dass sie so ein wahnsinnsgroßes Markenportfolio haben, liegt natürlich auch daran, dass sie wahrscheinlich am Ende des Jahres selbst ermitteln wollen, was ist die zuverlässigste Platte oder was ist der zuverlässigste Hersteller. Und natürlich auch, dass man die Risikogeschichte auf verschiedene Hersteller verteilt. Ist auch eine Art Sicherheitsfunktion oder so ein Sicherheitsboden, den sie noch versucht haben einzuziehen. Und man setzt ja auch, was man aus dem Bericht herauslesen konnte, auf verschiedene Festplattentypen Also man hat zwar teilweise den gleichen Hersteller, aber verschiedene Festplattengrößen, verschiedene Festplattentypen etc. Und WD ist dort, Western Digital ist dort der Klassenprimus über die letzten Jahre hinweg. Ich habe da so eine Vergleichstabelle gesehen, wo man wirklich sagen kann, dass sie durchgehend stabile Qualität haben. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel Seagate sehr schwankend ist in der Qualität. Seagate hat Jahre gehabt, wo es wirklich sehr, sehr stabil gelaufen ist. Aber sie haben auch wieder Jahre dabei gehabt, wo sehr viele Platten ausgefallen sind. Aber WD ist so der Klassenprimus und eine Marke, die ich gar nicht so im Festplattenbereich verortet habe, jedenfalls nicht im Enterprise-Segment, ist Toshiba. Toshiba ist an zweiter Stelle. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass Toshiba sehr verstärkt im NAS-Bereich unterwegs ist, dass sie auch sehr den Markt pushen in Form von Werbung. Da ist mir Toshiba sehr stark untergekommen, aber ist bei mir nie so auf der Liste von Festplatten gewesen. Ja, wie gesagt, WD ist Klassenprimus, Toshiba an zweiter Stelle, an dritter Stelle glaube ich HGST, also ehemalig Hitachi IBM, die haben sich ja zusammengeschlossen zu HGST und dann leider fernab der Qualität oder der Ausfallraten ist dann halt Seagate. Hat mich gewundert. Okay. Trotzdem bin ich der Meinung, dass auch gerade solche Jahresberichte von Backplace immer sehr aussagekräftig sind, weil es natürlich ein Anbieter ist, der die Infrastruktur extrem belastet. Hm. Ja, weil da natürlich wahnsinnig viel Traffic auf den Servern liegt. Ja. Gut. Und wo wir gerade bei Storage waren, können wir nahtlos anschließen mit dem nächsten Thema oder mit dem nächsten Gadget. Ich beobachte schon in den letzten Monaten, dass in meiner Bubble so ein ganz großer Trend ausgelöst worden ist, dass man M2 SSDs im Formfaktor 2230, der ja nochmal signifikant kleiner ist als eine klassische M2 SSD, vermehrt in externe Gehäuse reingekloppt werden. Also das ist so ein Trend. Wenn man sich mal auf Amazon umschaut, dann schießen ja diese externen 2230er Gehäuse wie Pilze aus dem Boden. Und ich habe festgestellt, da gibt es wahnsinnig große Preisspannen und auch wahnsinnig große Qualitätsunterschiede. Und ganz am Anfang habe ich mich hinreißen lassen, mal so ein Standardprodukt mir anzuschauen. Hab mir das auch bestellt bei Amazon und nach zwei Tagen habe ich das Ding wieder zurückgeschickt, weil es dann halt einfach nicht mehr funktioniert hat. Lag wahrscheinlich auch daran, dass der Controller, der dort verbaut worden ist, den Hitzetod gestorben ist, weil das Ding war nicht gekühlt. Und auf so einem kleinen Raum eine relativ leistungsstarke M2-SSD einzubauen, das sorgt natürlich auch für viel Wärme. Gerade wenn man natürlich viele Daten kopiert und transferiert, vielleicht ein Backup drauf macht, was auch immer, da entsteht sehr viel Wärme. Und wenn man da ein Gehäuse hat, wo keine aktive Kühlung stattfindet und man eine performante SSD verbaut, dann kann es schon mal passieren, dass der Controller die Hufe hebt. Ich bin ja froh gewesen, dass die SSD noch funktioniert, weil die hat es Gott sei Dank überlebt. Das Gehäuse ging dann wieder zurück. Und ich habe das Thema lange zu den Akten gelegt. Ich habe dann gesagt, okay, es gibt da zwar noch andere Hersteller, die das etwas anders angehen, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt irgendwo einen Mangel an Storage hat und habe dann erstmal die SSD wieder in die Verpackung gesteckt und habe gesagt, okay, irgendwann kommt die Zeit, da wirst du das mal wieder testen können. Und dann gab es vor ein paar Wochen eine Pressemitteilung von Satechi oder von Sateshi, wie man es auch aussprechen mag, die jetzt in den M2 SSD-Gehäusemarkt eingestiegen sind. Besser gesagt, in den 2230er Gehäusemarkt eingestiegen sind, weil normale SSD-Gehäuse gibt es von Satechi ja schon etwas länger. Und das Ding habe ich jetzt seit ein paar Tagen im Dauereinsatz, auch im Burn-In-Test sozusagen, sehr viele Daten schreiben, Benchmarking etc., wo das Ding auch wirklich gefordert wird und auch wirklich sehr, sehr warm wird. Und da möchte ich jetzt aber erst nochmal kurz über die grundsätzlichen technischen Daten sprechen. Wir haben hier ein USB-C-Gehäuse, Gen 2, maximal 10 Gigabit und wir haben den klassischen 2230er M2-Steckplatz. Die SSD kann man werkzeugfrei montieren. Auch das Öffnen von dem Gehäuse funktioniert werkzeugfrei. Es ist ein kleiner Schlitten, wo man die Klappe wegschieben kann. Das funktioniert auch alles sehr, sehr wertig oder es läuft sehr, sehr gut auf einer geführten Schiene. Und letztendlich findet er die letzte Position dann mit einem Magneten und dann kann man einen kleinen Knopf drücken, dann ist der Deckel halt gelockt und der Mechanismus verriegelt. Und man hat oben auch eine kleine Echtglasscheibe. Das ist aber ein echt gehärtetes Glas, also auch sehr stabil. Und aufgrund dessen, dass das Gehäuse ja auch so klein ist, hat man ja auch schon grundsätzlich eine sehr, sehr gute Stabilität. Also wie gesagt, werkzeugfreie Installation der SSD. 35 Gramm wiegt das ganze Aluminiumgehäuse. Aluminiumgehäuse ist auch sehr, sehr wichtig in dem Fall, weil es auch dazu beiträgt, die Wärme zusätzlich nach außen abzuleiten. Wir haben eine Länge von 5,6 Zentimeter, eine Breite von 3 Zentimeter und eine Höhe von 1,4 Zentimeter. Also schon sehr, sehr kompakt. Und jetzt kommt der Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Wir haben einen aktiven Kühler verbaut, der temperaturgeregelt ist. Das heißt, wenn das Gerät, die SSD, sich auf 50 Grad erhitzt, schaltet sich der Kühler ein und kühlt das Gerät runter oder das Gehäuse runter. Und hierbei ist es auch ganz wichtig, dass ich darauf hinweise, dass es ein temperaturgeregelter Lüfter ist, weil in vielen normalen Anwendungen, wenn das Gerät jetzt einfach nur angeschlossen ist und ich ab und zu mal eine Datei hin und her kopiere, dann erreicht ja die SSD auch nicht die 50 Grad. Also der Lüfter läuft ja nicht permanent durch, weil es halt temperaturgeregelt ist. Und wenn man das Gerät fordert, wird es natürlich auch warm und dann schaltet sich der Lüfter zu, hat er das Gehäuse wieder runtergekühlt, schaltet sich der Lüfter wieder aus. Maximal soll das Ganze zwischen 40 und 60 Dezibel erreichen von der Lautstärke. Hab's jetzt nicht nachgemessen, das sind Herstellerangaben. Das Ding läuft mit einer maximalen Umdrehungszahl von 10.000 Umdrehungen in der Minute. Also ich höre das Ding jetzt nicht. Ich nehme das Ding jetzt nicht wahr. Auch, wie gesagt, ist ja für mich auch sinnvoll, dass das Ding gekühlt wird, dass das Ding nicht über den Jordan geht in Form, dass der Controller sich auflöst oder zu warm wird oder nicht mehr funktioniert. Ja, und das Ding funktioniert gut, macht einen hochwertigen Eindruck oder ist auch sehr hochwertig und hat einen USB-C-Konnektor, der direkt am Gerät verbunden ist, hat aber auch gleichzeitig ein USB-C-Kabel mit dem Lieferumfang, dass man auch, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, das Gehäuse direkt an das Gerät zu konnektieren, einfach mit einem USB-C-Kabel nochmal so ans Gerät herankommt. Und das ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben ein geflochtenes USB-C-Kabel, was man auch so an dem Gehäuse installieren kann oder verbinden kann, dass es gleichzeitig auch ein Schlüsselanhänger sein kann. Und das haben sie auch sehr gut gemacht. Sie haben jetzt nicht einfach nur dieses geflochtene Kabel mit einem Haltemechanismus verbunden, sondern dieser Haltemechanismus ist schon sehr, sehr stabil. Es gibt Marktbegleiter, die hängen das einfach nur so an eine Öse und dann soll man sich das an den Schlüsselanhänger hängen und das funktioniert dann einfach nicht, weil der Mechanismus nicht stabil genug ist. Hier ist man mit einer kleinen zusätzlichen Einrasthalterung einen anderen Weg gegangen und in diesem kleinen Mechanismus, der auch stabil einrastet, hängt quasi das USB-C-Kabel drin und bietet auch genug Stabilität. Ja, ein sehr solides Gesamtpaket für alle diejenigen, die etwas mehr Speicherplatz benötigen auf sehr kompakten Raum und mehr Performance und Datenübertragungsgeschwindigkeiten erzielen möchten, die sie mit einem klassischen USB-Stick ja so nicht erreichen würden. Ja. Schönes Produkt und eine schöne Lösung. Maximal 2 Terabyte, aber das ist ja auch im Moment die Limitierung im 2230er SSD-Bereich. Mhm. Ja. Gut. Das war das Gadget der Woche. Dann haben wir es doch.
Gut.
Ich sage ja, sehr kompakt heute die Sendung.
Ja, wieso? 1,5 Stunden ist doch okay.
Ja, das ist so unser normales Zeitfenster. Kann ja nächste Woche etwas anders werden, wenn Apple das neue Familienmitglied vorstellt. Da bin ich gespannt.
Ja, Mitglieder.
Nee, ich glaube, das wird nur, ja, also ja. Am Mittwoch nur die ein Produkt gesagt, sein.
Genau.
Ja. Ja. Na, mal gucken, was es dann sein wird. Ich bin ja auch gespannt, wie sich das Ding, wenn es jetzt das iPhone SE sein wird, wie sich das bei uns preislich positionieren wird. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Mal gucken.
Ja, ein bisschen teurer als bis jetzt wahrscheinlich.
Bisschen teurer auch als in den Staaten, logischerweise. Obwohl es wäre jetzt ein Statement, wenn das in der Standardkonfiguration bei 499 Euro anfangen würde. Das wäre jetzt echt ein Statement. Ich glaube, da könnten Sie den Smartphone-Markt in dem Bereich nochmal richtig aufrollen, in dem Preissegment.
Glaube ich nicht dran.
Da glaube ich auch nicht dran, aber das wäre was. Das wäre was. Gut. Dann wird ja wohl nochmal träumen dürfen.
Träumen dürfen, genau, das darfst du.
Okay, also, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.